Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum vorletzten Abend unserer Vortragsreihe »Wenn man trotzdem lacht«. Wir haben uns in diesem Semester schon kräftig beschäftigt mit der erkenntnistreibenden Kraft von Scherz, Satire und Ironie. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin an dieser Hochschule Professor für Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester damit, Ihnen montagsabends solch ein Programm hier in der Aula zusammenzustellen. Wir sind, danke, damit habe ich gerechnet, aber es kommt noch besser. Wir befinden uns in der 27. Folge. Das wäre jetzt eigentlich die klassische Stelle zu klatschen, aber bitte nach der und sollten Sie fahrlässigerweise einen der rund 350 Vorträge der letzten 27 Semester verpasst haben. Es ist unentschuldbar, aber gut, wir bauen vor. Wir haben etwa 250 dieser Vorträge mittlerweile im Ton dokumentiert. Und wenn Sie in den lauten Mund des Internets starren und sich da durchhangeln auf die Seiten der Hochschule Konstanz, dann werden Sie diese Tonaufnahmen finden, wie gesagt, rund 250 an der Zahl. Und die können Sie sich einfach so auf Ihre Abspielgeräte laden oder online anhören oder wie es Ihnen in dem Sinn nach steht. Die Vorträge dieses Semesters werden Sie dort auch finden, aber noch nicht jetzt, weil sonst kämen Sie ja nicht, wenn wir die gleich reinstellen. Deswegen passiert es immer erst am Anfang des kommenden Semesters, also so März, April können Sie dann nachhören, was in diesem Semester hier alles geboten wurde. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wo Sie das genau finden, dann empfehle ich Ihnen beim Hinausgehen nachher diese hübschen Faltkärtchen zu nehmen, auf denen das gesamte Programm vermerkt ist und es kommt ja noch ein Abend, also insofern lohnt es sich auch deshalb schon, aber in der Innenseite unten rechts steht die Internetadresse, die Sie brauchen, um zu diesen Vorträgen zu kommen. Und so, ich schätze mal, bis April werden wir das dann online gestellt haben und dann werden Sie auch den Vortrag unseres heutigen Gastes vorstellen. Und Sie glauben gar nicht, wie sakrisch ich mich freue, dass das geklappt hat, den lieben und tollen Jochen Malmsheimer heute Abend herzulocken. Es war ein Höllenjob, aber einer musste ihn tun. Ich habe es getan. Er ist gekommen, er ist da. Er freut sich. Wir freuen uns. Ich glaube, ich brauche nicht so wahnsinnig viel den meisten von Ihnen über diesen Mann sagen, aber ich wag's mal. Ich versteige mich zu der steilen und kühnen These, zu behaupten, Sie hören heute den wortmächtigsten deutschen Kabarettisten zu. Das ist doch was. Sie freuen sich sicher darauf genauso wie ich. Sie haben im Nachgang, wie es hier so das übliche montagabendliche Spiel ist, im Nachgang die Chance, mit uns beiden hier vorne noch, wenn Sie mögen, ein kleines Frage-Antwort-Spiel zu spielen. Aber bis dahin müssen Sie sich gedulden und dem Herrn zuhören. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem, was Jochen Malmsheimer uns jetzt erzählen wird über Humor. Er weiß Bescheid.
Wahnsinn, so viel Schönes dabei, sachlich richtig, fein formuliert. Ich habe etwas Farbe bekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme noch mal rein. Nee, ist toll, ist wirklich wunderbar. Ich bin auch über die Übertragungstechnik sehr glücklich und dankbar, weil Sie nun auch Zeuge meiner Verdauung werden können. Ich hatte eben, das interessiert jetzt keinen. Ich freue mich, bitte. Es ist auch für mich nicht einfach. Wie stellt man das Ding denn hin? Lassen Sie mich in Ruhe. So. Das kann was geben. Sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich überaus und zutiefst, und das stimmt, dass Sie so zahlreich kommen mussten, und entbiete Ihnen einen besonders herzlichen Gruß, der Tagezeit entsprechend, also einen guten Abend. Sie sehen mich ein wenig befangen, was einen Grund in der Tatsache findet, dass ich im Moment etwas für mich sehr Ungewohntes unternehme, nämlich mich nach all den Jahren wieder einmal in einem Hörsaal aufzuhalten. Mein letzter Besuch in einer adäquaten Räumlichkeit liegt über 30 Jahre zurück, Und das wiederum hat auch sehr gute Gründe übrigens. Und Ihnen, also einem sicherlich gelehrten und anspruchsvollen Publikum, meine theoretischen und sehr, sehr subjektiven Überlegungen zu einem Thema mitzuteilen, dem ich mich in den letzten Jahren fast ausschließlich von der praktischen Seite her genähert habe. Und Sie als studierende, junge Menschen, ich liebe es, diese Aufbruchstimmung, und Sie wissen natürlich sicher weit besser als ich, wie tief, ja unauslotbar der Abgrund zwischen dem Tun und dem darüber reden ist und dass erfolgreiche Praxis nicht selten durch das völlige Fehlen eines theoretischen Überbaus erst möglich wurde und andererseits aber auch so manche Praxis zu Recht leer bleibt, verfügen deren Betreiber nicht über das nötige theoretische Rüstzeug. Denken Sie nur an Fahrlehrer ohne Führerschein oder Schwangerenberatung durch die katholischen Geistlichkeiten. Nun also, soll der Humorist, der Ruderbänkler in der Humorgaleere, der Spaßarbeiter im Witzbergwerk des Herrn, über seine Tätigkeit und deren Hintergründe berichten, erklären, was ihn wie treibt, das so zu tun, wie er es tut und überhaupt. Ich werde also im Folgenden versuchen, anhand verschiedenster Beispiele meine Haltung zu dem, was man landläufig Humor nennt, nebst zu vielen seiner Erscheinungsformen, der tatsächlichen, wie der angenommenen, zu verdeutlichen. Sollte sich bei Ihnen der Eindruck einstellen, dass da so einiges unerklärt bleibt, unausgegoren oder unschlüssig erscheint oder vielleicht sogar blanker Unsinn ist, vertrauen Sie diesem Eindruck uneingeschränkt. Sie haben sicherlich recht. Beginnen wir diese Betrachtung mit einem Geburtstag. Das stimmt milde, die Laune steigt, es werden Getränke gereicht und man entspannt sichtlich. Unser Geburtstagskind heißt Unterhaltung am Wochenende und ist eine alteingehörte Humorsendung des Westdeutschen Rundfunks in Köln, an der mitzuwirken im Prinzip jeder in Nordrhein-Westfalen tätige Humorist schon einmal oder gar mehrfach das bisweilen gar echte Vergnügen besaß. Sie dürfen aber auch getrost den Titel einer jeder anderen Ihnen geläufiger erscheinenden Rundfunksendung Ihres Haussenders einfügen, wenn Sie dadurch besser fühlen, tut der Sache keinerlei Abbruch. Die Unterhaltung am Wochenende ist 50 Jahre alt geworden. Das ist toll und ungewöhnlich. Was? Da muss einer an seinem Hörgerät drehen, damit die Rückkopplung, ich weiß, Sie kennen das. Also man hat sich natürlich immer schon an Wochenenden unterhalten. Viele sprechen sogar unter der Woche miteinander. Gemeint ist hier jene wunderbare samstagnachmittägliche Radiosendung, jene minzfrische Brise von Geist, Witz und Verstand in der allwaltenden, tumbenschwüle, talkshowlichen Moderatoren gestammelt, multimedialen Verblödungsgeblökes und unsozialnetzlichen Trollgerülpses. Aber dass eine Sendung wie die Unterhaltung am Wochenende also trotz rätselhafter Programmreformen, undurchsichtiger Umstrukturierungen und allgemeiner senderimmanenten wie übergreifenden Intellekterosion 50 Jahre alt werden konnte und sich nicht längst im Sendungshimmel mit vielen anderen Formaten eine Wolke teilt, ist durchaus bemerkenswert. Obwohl, das Feiern von Geburtstagen ist ja so eine Sache. Im Jahre 2019 beispielsweise feierten wir auch zum 249. Mal den Geburtstag von Friedrich Hölderlin, aber eben auch schon zum 176. Male ohne ihn, da er bereits seit dem 7. Juni 1843 unter einer latenten Vitalschwäche leidet. Wir lernen, allein das Feiern eines Geburtstages sagt nichts über den Zustand und die Vitalität des Gefeierten und schon gar nichts darüber, ob er, sie oder es den nächsten noch erleben wird. Vielleicht lädt man sich auch deshalb Gäste ein, damit die sich davon überzeugen können, dass der Auslöser des Jubiläums von demselben auch noch was mitkriegt. Jetzt also auch die Unterhaltung am Wochenende. Dass sie 50 Jahre alt sein soll, kann natürlich eigentlich nicht sein, weil ich sie ja bereits seit über 30 Jahren höre. Dann wäre ich ja heute über 80. Das ist doch Quatsch. Ich mag ja nur ein mittelmäßiger Komiker sein, aber im Rechnen macht mir keiner etwas vor. Weder in Brutto noch in Petto. Soll Unsinn. Obwohl hier also ein offensichtlicher statistischer Irrtum vorliegt, wird groß gefeiert. Was ich schon irgendwie auch verstehen kann, denn Unterhaltung, ja Humor tut Not und das nicht nur am Wochenende, aber da ganz besonders. Humor und dessen kleinen Bruder, das Kabarett, habe ich eigentlich erst im Radio kennengelernt. Und als ich dann Jahre später selbst das erste Mal im Radio auftreten durfte, lernte ich jenen zentralen Satz kennen, der mein Schaffen bis heute begleitet, den Satz zu lang. Ich stand im Flur vor dem Studio, während der Moderator, ein gewisser Axel Naumer, einen brandneuen Witz, offenbar chinesischer Produktion aus der Zeit des Langen Marsches, erzählte, in dem es um einen Bergführer ging, der anlässlich einer Wanderung durch die Alpen in eine Spalte gestürzt war. Ein schreckliches Schicksal. Herr Naumann war sehr betroffen. Vor allem, weil der Bergführer fast 250 Seiten und einige schöne Abbildungen gehabt habe. Nachdem ich also diesem General Kracher gelauscht hatte und ins Studio gebeten worden war, wurde ich bei abgeschalteten Mikrofonen nach meinem Namen gefragt, gab diesen Preis, worauf Herr Naumer sagte, zu lang, ich werde dich duzen. Ich war sehr dankbar. Immerhin hat mein Vornamen nur zwei Silben und Sendezeit ist knapp und teuer. Das ist der Moment, an den lieben, aber leider schon verstorbenen Kollegen Heinrich Pachel zu erinnern, jenen kleinen, großen Mann der gewitzten und verschmitzten Aufklärung, eines ganz speziellen menschlichen politischen Kabaretts und eines besonders kreativen Umgangs mit dem hohen Gut Zeit. Lange bevor ich selbst die ersten zaghaften Gehversuche auf dem holprigen Acker der Unterhaltung unternahm, war ich schon Zeuge der Pachelschen Unterhaltungskunst, weil wir zu Hause eben ein Radio hatten. Das war so ein weißer Schleifschlagschrank mit magischem Auge und in dem immer eine Frau schrie, wenn meine Eltern davor saßen, die behaupteten, die Frau sei nicht in Not, sondern in einer Operette. Was für mich übrigens bis heute das Gleiche ist. Oder es lief eben diese Unterhaltung am Wochenende und die auch noch besonders laut, weil in der Nachbarwohnung die Schaltkonferenz der Bundesliga durch die Rigipswände dröhnte. Eine sterbenslangweilige Veranstaltung für mittelalte Männer in Unterhemden, die sich ohne diese Ballsport ausgelöste Ganzkörperbeschallung nicht in der Lage sahen, ihr Auto zu waschen. Und ein dreckiger Opel Kadett oder VW Käfer am Wochenende wurde dazu mal als Anfang der Anarchie gewertet und hätte die Säulen, auf denen das christliche Abendland bis heute ruht, bis an den Rand des Einsturzes zermürbt. Während also draußen unsere Wertegemeinschaft durch Autowaschen gestützt und gesichert wurde, hörte ich drinnen vor einer rigipsgedämpften Stadionkulisse Heinrich Pachel zu. Er hat das sicher nicht mitbekommen, er war ja in dem kleinen Kasten drin. Ich hingegen saß davor und habe alles mitbekommen. Und obwohl ich damals noch recht jung war, ging mir schnell auf, dass das politische Kabarett Pachelscher Prägung deutlich anders funktioniert, als ich es gemeinhin gewohnt war. Es war nämlich lustig. Und das bereits gut 20 Jahre bevor Jürgen Becker sinngemäß zu Recht bemerkte, Kabarett hin oder her, man muss auch mal einen Witz machen. Gerade das politische Kabarett krankte und krankt an jener oberlehrerhaften Attitüde derer, die es betreiben, diese Haltung, ich weiß, wie es geht und wenn ihr schön aufpasst, könnt ihr was lernen. Diese Haltung ging mir schon in der Schule auf den Sack, obwohl sie da deutlich mehr hingehört als ins Kabarett. Also diese Haltung, die Schule natürlich, nicht auf den Sack. Heinrich Pachel, also, ich freue mich, wenn Sie mitkommen. Heinrich Pachel, ich nehme einen Schluck, wer Sie sich unterhalten. Ich sagte völlig zu Recht, Heinrich Pachel, also war anders und sehr lustig. Aber ab und an hatte ich den Eindruck, dass sein letzter Satz fehlte. Der Abspann jingle und die Nachrichten kamen oft recht abrupt. Das war seltsam. Erst Jahre später, als ich selbst bisweilen Gast der Unterhaltung am Wochenende war, löste sich dieses Rätsel. Das Schwierigste für einen Anfänger, wenn er zum ersten Mal für das Radio, am besten in einer Live-Sendung arbeitet, ist ein Gefühl für Zeit zu entwickeln. Der private Mensch sagt ja gerne, wenn er eine verschwindend kleine, ja eigentlich nicht messbare Zeitspanne meint, nur 2 Minuten. Nur 2 Minuten heißt umgangssprachlich eigentlich jetzt. Im Radio oder im Fernsehen aber sind 2 Minuten exakt jene Zeitspanne, die man Werner Heisenberg einräumen würde, die Unschärferelation in der Quantenmechanik so zu erläutern, dass sich Kinder mit Migrations- oder Erwachsene mit Stagnationshintergrund in der Lage sehen, das Wesentliche in eigenen Worten wiederzugeben. Also ein halbes Leben eigentlich. Ich hatte dem zuständigen Redakteur der Live-Sendung, dem legendären Hilmar Hillebachrohr, eine von mir vorzulesende Geschichte geschmeidig, aber in Unkenntnis der Sachlage, mit 4 Minuten 30 angedient. Als ich sie dann laut las, dauerte das 8 Minuten 45. Ein Desaster. 2 Kollegen mussten ihre Vorträge kürzen und eine extra eingeflogene bretonische Fischerband mit einem sehr unübersichtlichen, natürlich selbst hergestellten Instrumentarium musste auf eine polyphone Austernbeschwörung, die der Sendung eben jenes Quäntchen mediterranen Flairs und Fischmarktcharmes verliehen hätte, die sie von anderen Unterhaltungsformen unterschied, verzichten, um nicht in die Nachrichten hineinzugeraten. In die Nachrichten, also in was Wichtiges, nicht in Markus Lanz oder so ein Quatsch. Alle teufelten auf mich ein. Heinrich Pachel aber nahm mich beiseite und sagte, ich solle mich nicht grämen, auf den Inhalt käme es schließlich an, nicht auf die Dauer, und das mit der Zeit sei deutlich überschätzt. Ich wusste damals nicht so recht, was er meinte, aber als ich ihm dann einige Sendungen später beim Überziehen zuhören durfte und sah, wie Redakteure Schluckbeschwerden bekamen, wenn Heinrich Pachel im Abgehen in wahrhafter Columbo-Manier noch was einfiel, war mir alles klar. Seitdem bezeichne ich das verschmitzt gutmütige, aber hochbewusste Überziehen des Zeitlimits als Pacheln. Heute passiert mir das nicht mehr, also nicht mehr aus Unkenntnis, sondern allenfalls bewusst. Das Bestreben der Unterhaltung am Wochenende, wie das des Komikers, ist ja, dass das Publikum daheim an den Empfängnisgeräten, wie vor Ort im jeweiligen Saale, lacht. Und andere zum Lachen zu bringen, ist Kernerarbeit. Wer anderen das Autofahren beibringt, sollte selber fahren können. Wer andere zum Lachen bringen will, sollte das also auch selber drauf haben. Ich werde tatsächlich bisweilen gefragt, worüber lacht also eigentlich der Komiker? Also ich. Allein die Frage könnte ja bedeuten, dass der Komiker, wenn überhaupt, anders oder über anderes lache als der anderweitig berufstätige und daher naturgemäß feierlich ernste Mensch. Dass die berufliche, also im besten Fall professionelle Beschäftigung mit Humor vielleicht zu einem anderen Gelächter führe, denn das humoristische Dilettieren. Ja, dass sich dem Adepten durch die intensive Beschäftigung mit dem Humor vielleicht sogar neue, andere, dem Laien nicht zugängliche Ebenen des Gelächters erschließe, sodass das Lachen des Komikers nicht nur ganz anders, sondern reicher, tiefer, wissender, genussvoller, insgesamt vollmundiger sei, als das freiberufliche Herumkichern oder gar das alltägliche Gelegenheitslachen, also dieses dümmliche Grinsen mit Ton, welches ja jeder heutzutage bisweilen sogar ohne jeden Anlass absondert und das man als Charakterschwitzen bezeichnen könnte, gegen das doch kein Desodorieren hilft, selbst das ohne Aluminiumsalze nicht. Lassen Sie mich also, bitte, lassen Sie mich zur Problemventilation zunächst einmal die Begrifflichkeiten klären, damit wir, also Sie, wissen, ich weiß es ja, ich bin der Profi, wissen also, warum wir, also Sie, eigentlich lachen und warum wir, also Sie, dann lachen, wenn wir, also Sie, lachen. Das möchte ich morgen. So, wie die internationale Ridenzforschung schon vor Jahren, erst unter Laborbedingungen, dann aber auch im Freiland nachweisen konnte, erleichtert das Vorhandensein von Humor das eigene Lachen ungemein. Das Lachen anderer und hier besonders Dritter hingegen ist von den eigenen Humorvorräten abgekoppelt und gesondert zu betrachten. Humorpräsenz ist dem Lachen also, trotz anderer, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, am Dienstag möchte ich Ihre Eltern sehen. Humor. Nein, ich find's toll. Ich find's toll. Halb acht ist ja eine komplexe Zahl, nicht wahr? Wer sollte ich denn sowas merken? Das ist ja auch nicht, das ist der Bus aus dem Sauerland, wir kennen das. Das ist immer, es kommt immer etwas verspätet, der Bus aus dem Sauerland, weil auf der 45 wieder so viel los war. So, ich unterbrach mich, wo war ich denn? Also, Konzentration, um den Kollegen Knebel zu zitieren. Erstaunlich viele Laien lachen. Trotz anhaltender Humor war ganz viel und zudem noch äußerst ergiebig. Zum Beispiel aus Schadenfreude, aus Überraschung oder weil sie die Situation falsch einschätzen oder gleich gar nicht verstanden haben. Sie lachen aus Peinlichkeit, aus Verlegenheit, zur Entschuldigung, zur Einschüchterung, zum Mundraum wie Innenohrbelüftung, infolge einer Gesichtslähmung oder der irrigen Annahme, es ließe sie sympathischer erscheinen. Sie lachen aus Angst oder um das Schweigen zu beenden. Sie lachen, um eine Telefonnummer zu erbeuten oder als Aufforderung zum Kampf. Am meisten jedoch wird inzwischen gelacht, weil einem irgendwer sein Smartphone vors Gesicht hält und sich anschickt, ein Grelfie, also ein Grinseselfie, zu schießen. Sie entnehmen dieser nicht vollständigen Aufzählung hoffentlich, dass das humorausgelöste, befreiende und lustgesättigte Lachen selten ist und schwer, daher kostbar. Es ist äußerst schwer zu erzeugen, sehr flüchtig, aber nachhaltig wie ein teurer Duft. Es animiert andere, es einem gleich zu tun und lässt sich nicht reproduzieren, sondern muss ständig und aufwendig neu ausgelöst werden. So viel zum Lachen. Was aber nun ist Humor? Und was ist der Unterschied zwischen Witz und Humor? Gibt es da einen? Aber ja! Der Unterschied ist zuerst einmal rein rechnerisch eine Silbe. Das stimmt. Das eine, den Witz, macht man. Das andere, den Humor, hat man im besten Falle. Was bedeutet, dass das eine ein Handwerk und damit erlernbar ist, das andere aber Talent, also eine Gabe. Humor ist unter anderem die Voraussetzung dafür, zuerst einen Witz in seiner Struktur, dann die Pointe und schließlich das Leben selbst zu verstehen. Ich halte ihn für so eine Art Seelenfeuchte, was auch die Etymologie des Begriffes nahelegt. Humor ist also jene Seelenfeuchte, welche die Grundbedingung für ein gesundes psychisches Klima ist und unter anderem so wichtige Emotionen wie Mitgefühl, Freude und Einfühlungsvermögen erst möglich machen. Alice Weidel, Erika Steinbach, Bernd Höcke oder Alexander Gauland sind nicht für ihren Humor bekannt. Wir haben deshalb vom Leben, wenn überhaupt, nur den Teil verstanden, der sich auf sie selbst bezieht. Und auch den offenbar nur partiell. Der Wunder aber sind noch mehr. Humor und Humidor zum Beispiel trennen nur zwei Buchstaben. Das I und das D. Zusammen it ausgesprochen, was im Lateinischen etwas bedeutet. Also nicht etwas bedeutet, sondern etwas bedeutet. Womit bewiesen wäre, dass Humor und Humidor etwas trennt. Das ist ja auch schon mal was, ne? Der Weg von Humor zu Humus ist ein kurzer. Auch im Humus spielt die Feuchte eine wesentliche Rolle. Und selbst wenn man die Buchstaben von Humus deutlich schüttelt, kommt Husum dabei heraus. Aus Blumenerde also wird eine Stadt am Meer, die Feuchte aber bleibt in jedem Fall erhalten. Dagegen wird, wie ich schon vor Jahren herausfand, und um es noch etwas komplizierter zu machen, das Wort Husum nicht nur ganz anders geschrieben als etwa Waldbrand, es bedeutet auch etwas ganz anderes. Versteht das, wer will. Tatsache ist, dass Sprache eben jede Menge sagt, wenn sie redet. Man muss dann aber auch hinhören. In einem allerdings sind sich Humor und Humidor übrigens sehr ähnlich. Nur die wenigsten haben einen. Viele glauben offenbar, das sei zu kostspielig. Man geht aber auch ganz gut ohne klar. Es braucht ja auch nicht jeder einen. Nur wenn man leben, lachen oder rauchen möchte, fehlt plötzlich das eine wie das andere schmerzhaft. Humor ist also eine Grundvoraussetzung für das Lachen. Zudem sollte man ein Gesicht haben, das einem gehorcht und genügend Substanz zwischen den Ohren, die einem das innerliche Mitkommen ermöglicht. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Denn der gute Witz funktioniert nur in der Überraschung. Man muss also mental ziemlich präsent sein. Der gute Witz stellt zuerst eine Erwartungshaltung her, die er anschließend in der Pointe zerstört. Witz ist also nichts anderes als enttäuschte Erwartung. Lachen Sie also mal, wenn Ihr Kind eine unerwartet schlechte Note mit nach Hause bringt. Oder wenn Sie am Morgen danach die Bettdecke von dem zurückschlagen, was Sie am Abend zuvor im Halbdunkel kennengelernt haben. Das wird die Situation schlagartig entkrampfen. Lachen löst Verspannungen wie Schleim. Es weitet die Lungen wie den Horizont, versorgt so abgelegene Teile Ihres Selbst mit Sauerstoff und klärt Kopf und Blick. So viel zum Lachen. Was aber gehört denn alles zum Humor? Was eine wichtige Frage ist. Auch und gerade jetzt, nur wenige Wochen vor Rosenmontag. Unsere Veranstaltung also bietet, und da bin ich sehr dankbar, uns allen die seltene Gelegenheit, nun beide Enden jener Parabel, die wir Humor nennen wollen, zu betrachten. Nämlich Karneval auf der einen und Kabarett und Kleinkunst auf der anderen Seite. Um diese ridente Dichotomie in ihrer ganzen ehrfurchtgebietenden Präsenz erfassen zu können, ist es hilfreich, den ursprünglichen Bedeutungen der Begriffe Kabarett und Karneval zu kennen. Sie wissen sicherlich, dass der Begriff Kabarett auf die Cabanossi, eine äußerst scharf gewürzte Wurst, die bisweilen Eselanteile aufweist und ihr Schneidbrett, das Cabanossi-Brett, verweist. Jene durstanimierende Knabberage also, die um die vorige Jahrhundertwende dem Publikum in verrauchten süddeutschen Kellertheatern als Proviant aufgenötigt wurde. Daraus wird dann, wenn man über den Bruchstrich kürzt und im Zuge der dritten germanischen Konsonantenschmelze von 1912, Kabarett. Während der Begriff Karneval ja aus dem Lateinischen auf uns kam und wörtlich übersetzt Fremdgehen zu schlechter Musik bedeutet. Damit, ich habe extra Karneval gesagt, nicht Fasching, ich hoffe, Sie haben es mitbekommen. Fasching, damit zeigt uns das Begriffspaar Kabarett und Karneval auch sehr deutlich, wie im Kabarett die Anwesenheit und das tätige Wirken von Humor, Aufklärung und Trost, Erkenntnis und Heilung bewirken kann und andererseits, welch furchtbare Wunden die grundsätzliche Absenz von, ja gar der willentliche Verzicht auf Humor in Brauchtum und Musik, Geselligkeit und freie Rede reißt und wofür dahin noch reißen wird. Hier hilft oft nur ein veritables, den Rosenmontagszug vereitelndes Unwetter. wie anders da die Kleinkunst. Das Kabarett zeichnet sich übrigens ganz anders als die Comedy, die allabendlich in zwei Sorten zerfällt, nämlich in Stand-up und Stay-Lay. Das Kabarett also zeichnet sich durch fast so viele Spielarten wie Protagonisten aus. Ein jeglicher spielt seine eigene Form dessen, was man Kabarett heißt. Und so nimmt es nicht Wunder, dass bisweilen auch bedeutende Kleinkunstpreise oftmals in drei großen Kategorien verliehen werden. Beispielsweise in der Kategorie Kleinkunst, natürlich, in der alles zusammengefasst wird, was weder Chanson noch Kabarett ist. Also etwa Stepptanz, das Tätowieren von Reiskörnern oder die Jonglage mit Fischen, wenn währenddessen gesprochen wird. Oder in die Kategorie Chanson, Lied, Musik, wo es vornehmlich um Chansons, das ist Französisch für Lieder, Lieder, das ist Deutsch für Chansons, und Musik geht, das ist Griechisch für Tonkunst, meint aber nicht Töpfern. Und ein aufgeräumtes intellektuelles Klima in dem Raum, ich freue mich. Und natürlich auch in der Kategorie Kabarett, in der vornehmlich politisches Kabarett ausgezeichnet wird, also die satirische Auseinandersetzung mit den Zeitläuften und den sie gestaltenden einflussreichen Minderbegabungen. Zudem gibt es bisweilen gar einen Förderpreis für Berufsanfänger, nach dessen Erhalt man bitte weitermachen soll, und einen Ehrenpreis des entsprechenden Bundeslandes für das Lebenswerk, nach dessen Erhalt man aber weitermachen darf. Wobei ich ja aus dem Ruhrgebiet komme und der Begriff Förderpreis bei uns zu Hause jene Summe meint, die aufgebracht werden muss, um eine Tonne Kohle aus dem Mund von Mutter Natur zu brechen und in die Oberfläche zu fördern. Bei uns nennt man aber auch das Löchermachen Bergbau, was ja eigentlich genau das Gegenteil davon ist. Man braucht sich also nicht zu wundern. Nee. Übrigens liegt der Förderpreis einer Tonne Steinkohle zurzeit bei etwa 285 Euro. Junge Kolleginnen und Kollegen können also von Glück reden, wenn sie einen Förderpreis nicht in Bochum oder Dortmund bekommen. Ich finde übrigens, dass die Tatsache, und der kleine Exkurs sei mir gestattet, Musik hier im Zusammenhang mit Chanson und Lied zu nennen, für die Sachkenntnis der Preisstifter wie für die Jury spricht und gar nicht deutlich genug herausgestellt werden kann. Gerade eben, weil Musik ja, wie auch etwa das Tauchen, eine Sache für sich ist. Ernst Bloch drückt es einmal so aus: Musik ist eine Hure, die mit jedem Text geht. Wobei man darauf auch nicht so viel geben sollte, gerade wenn man bedenkt, was Ernst Bloch noch so alles ausdrückte. Denken Sie nur an Zahnpastatuben oder pubertante Pickel. Und anders als viele glauben, lässt sich auch gegen Huren im Prinzip nichts sagen. Sie tun Notwendiges gegen Bezahlung und man kann sich anders als daheim hinterher wenigstens sicher sein, dass der Höhepunkt vorgespielt war. Wie sonst eigentlich nur in der Oper. Das war eine Überleitung aus dem Überleitungsmuseum in Mainz. Ich freue mich. Womit wir wieder beim Lied wären oder beim Chanson, wie der Engländer sagen würde, wenn er Französisch könnte. Da er das aber nicht kann, spart er sich gemeinhin das Chang und sagt einfach Song. Ganz anders da der Deutsche, der ein eigenes Wort für Musik mit Text hat, nämlich Lied. Sicherlich ist der Beitrag, den gerade die Musik etwa zur Entstehung des Liedes leistete, nicht hoch genug einzuschätzen. Andererseits liefert Musik aber auch etwa die tonale Kulisse, die einfacheren Naturen, etwa beim Militär, fast automatisch in einen kontrollierten, unkontrollierten Marschtritt fallen lässt, der dann nur noch durch einen kontrollierten Arschtritt wieder zu stoppen ist. So zerfällt Musik dazu noch selbstständig, vor aller Ohren, in E und U, wobei das E anders als das U in Musik gar nicht vorkommt. Versteht das, wer will. Andererseits gibt Musik Menschen Lohn, Brot und gesellschaftliche Akzeptanz, die aufgrund ihrer, euphemistisch ausgedrückt, speziellen Begabungslage ansonsten in eigentlich allen Lebensbereichen als schwer vermittelbar anzusehen wären. Der Bayer und die Bayerin sagen übrigens statt Lied oft Liedl, meinen damit aber weder das Hautsegel über dem Augapfel noch eine lieblos bestückte Einzelhandelsbaracke. Und natürlich gibt es auch komische Lieder. Ja, sicher. Was mich übrigens sehr freut, bin ich doch mit prägendem komischem Liedgut groß geworden, unter anderem mit Schobert und Bleck, mit Insterburg und Co. und dem wunderbaren Ulrich Roski, dem ich die wesentliche und sich ständig bewahrheitende Weisheit verdanke, dass man aus jedem Hintern ein Gesicht machen kann, wenn man ihn gut schminkt. Und selbst Reinhard May fielen damals komische Lieder ein. Allein der Begriff Liedermacher hat mich immer schon ein wenig gestört. Es klingt so nach Metallverarbeitung oder lautem Werkstattbetrieb mit dem Aroma von Waschbenzin oder Leinöl und lässt die Kunst der Präsentation völlig außer Acht. Was schade ist, da diese, wie ich glaube, immer auch ein Teil des Kunstwerkes ist und ein wesentlicher dazu. Ich kenne kein Lied, das durch Singen nicht gewonnen hätte. Um das zu ermöglichen, bedarf es dann wieder einer Prise Musik und schwupp, da fügt sich alles auf das Schönste. Aber ich schwoff ab, es ging um Humor und dabei dann um Kleinkunst und in was diese alles zerfallen kann, also quasi um die kulturelle Teilchenphysik. Und nun sind wir beim Kabarett. Gemeint ist jetzt das Kabarett als solches, also nur das Kabarett, das spezielle, eben mehr kabarettistische Kabarett, also das, was gerade in den nicht mehr ganz so neuen, inzwischen schon etwas abgewohnten Ländern vom dortigen Publikum, auch von mir immer wieder schwerzüngig eingeforderte, richtige Kabarett, also kein Quatsch, sondern das eminent Politische, von dem sich die Kritik wünscht, dass sie die Finger immer so offensiv in die Wunde legt, die da natürlich nicht heilt, sondern sich im schlimmsten Fall entzündet, denn wer weiß schon, wo der Finger vorher gesteckt hat. Das Kabarett also, von dem das Feuilleton verlangt, dass es die Dinge beim Namen nennt, in der irrigen Hoffnung, dass wer den Namen kennt, wesentlicheres als den Namen kennt. Das Kabarett also, das zwar weiß, was alles schiefläuft, es aber nicht ändern kann, also sehr philosophisch zu Werke geht und deshalb den preisvergebenden Jurys dieser Welt so ähnlich ist, die zwar sicher wissen, wie es geht, es aber nicht selber können. Und dass man deshalb auch Preisvergaben jeglicher Art an die eigene Person, bevor man sich dann freut, immer erst misstrauisch prüfen sollte. Deshalb aber auch nicht zu verzagen braucht, wenn man noch nichts gewonnen hat. Die Sorte Kabarett also, von der die Insassen der Redaktionsstuben und die Kulturbeilagenmacher immer wieder verlangen, dass es gefälligst dafür Sorge zu tragen habe, dass einem das vielbeschworene Lachen endlich in der noch häufiger zitierten Kehle stecken bleibe, was nur bedeutet, dass man husten muss, weil man selbst viel zu spät auf das kommt, was die auf der Bühne schon lange wussten, was wiederum ein Indiz der eigenen lahmdenkenden Blödigkeit ist, also eigentlich nichts, was man gerne vor vielen Menschen mitgeteilt bekommt. Doch auch und gerade diese Sorte Kabarett, die vielleicht, weil sie etwas bewegen will, die mühsamste von allen ist, von der jeder außer den Kollegen der Ansicht ist, es besser, schärfer, mutiger, treffender hinzukriegen, den Beweis aber immer schuldig bleibt. Gerade diese Sorte Kabarett ist dieser Tage wichtiger denn je. Machen wir uns doch nichts vor. Die gefühlte Arschlochdichte und Idiotenkonzentration, die Sackgesichtsüberfülle und Kackbratzendurchseuchung, die allgemeine bimssteinerne Generalverblödung und präsenile Allgemeinabstumpfung, kurz, die zerebrale Fäulnis, die allgemeine Hirnkastenverjauchung in diesem Land, war subjektiv gefühlt immer schon hoch. Aber nun lässt sich dieses trübe Faktum nicht mehr nur im Experiment nachweisen, sondern endlich ist für uns alle, die wir über ein entwickeltes humanoides Sensorium, über Geist, Witz, Verstand und Geschmack verfügen, fühlbar auch im Freiland angekommen. Der empfindsame Mensch, es kommt noch was, der empfindsame Mensch, der in der Lage ist, aus eigener Kraft den Kopf zu heben und über den Rand des Essgeschirrs hinwegzublicken, der die anderen Geschlechter als weitere Teile des Ganzen und damit natürlicherweise als gleichberechtigt und gleichbepflichtet ansieht, der das Spielen von Kindern im Hausflur nicht als Anfang der Anarchie bewertet, der dem und der Fremden mit Spannung, Erwartung und Vorfreude begegnet und Besuch als Bereicherung empfindet, der lebenslange Horizonterweiterung nicht als Belastung, sondern als Chance wahrnimmt, der es widerwärtig findet, dass ausgerechnet das stuhlgangfarbene, drüsengesteuerte Gesellschaftsejakulat, der braune Mob nämlich und seine wissentlichen wie unwissentlichen Handlanger, immer lauter blökend, hauend und stechend versucht, uns und der verständnislosen Welt da draußen vorzuschreiben, was zu uns gehört, damit gut und richtig ist und was nicht. Dieser empfindsame Mensch, also immer noch das Gros der Bevölkerung in unserem Lande, nämlich 90%, fühlt sich ob der oben genannten Entwicklung zunehmend einsam, hilflos und allein. Es ist kalt geworden hierzulande. Doch das muss nicht sein. Verzagen Sie nicht. Hilfe wartet schon an der nächsten Ecke, im nächsten Theater oder in der nächsten Universität. Hier, gerade im Zeitalter von angenommenen und echten Fake News, blitzbirnigen amerikanischen Gerontokraten mit dem IQ einer Reisezahnbürste, eines bosporussischen Sultans mit der Ausstrahlung einer Sultanine, der derartig engstirnig ist, dass er sein Hirn wohl in der Nase mit sich herumträgt, und wohl auch wegen dieses engen Hirnsitzes dem verbreiteten Irrglauben aller Tyrannen aufsitzt, man könne die Wahrheit ausmerzen, indem man ihre Überbringer oder jene, die anderen in der Nase bohren, als man selbst einsperrt, dem ganzen rückwärtsgewandten Nationalistenpack, den in Alufolie eingeschlagenen Reichsbürgern, den soziopathischen Verschwörungstrolls, die in gut eingetragenen Unterhosen mit Punktmustern vor ihren Rechnern wie Pilze an die Stühle mützählen, den Separatisten und Grenzziehern, den Leugnern von Forschung und Wissenschaft, den Erkenntnisverweigerern, Querdenkerverweigerern, den Lernunwilligen, den Tunnelblickern, den mental betonierten Klimawandelleugnern, den mitleidlosen Egozentrikern, den ewig zu kurz gekommenen mit schlechtem Akzent in den östlichen Ländern, die nicht merken, dass sie bei der Zumessung von sozialer wie intellektueller Intelligenz nicht zu kurz gekommen sind, weil nicht genug da gewesen wäre für sie, sondern weil sie bei deren Verteilung nicht laut genug hier gerufen haben. In solchen Zeiten also, in denen man bisweilen glauben möchte, der große Hineinwerfer habe nun, da er sah, was er alles hineingeworfen hatte, für sich entschieden, dass das alles mit Raten sei und er nun erwäge, den Stöpsel zu ziehen. In solchen verzweifelten Zeiten also, heute, jetzt und hier, kommt dem Kabarett gleichermaßen wie der Wissenschaft und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine ungleich wichtigere Rolle bei der Wahrheitsfindung und Wahrheitspflege zu, als in ruhigen, von der Vernunft regierten Epochen der Menschheitsgeschichte. Ja, aber worüber lacht er denn nun, der Komiker? Höre ich niemanden fragen. Und dem sei geantwortet. Nun, wenn er ein Guter ist, lacht er zuallererst mal über sich. Und das ausdauernd. Wenn er ein Schlechter ist, lacht er ausschließlich über andere. Wer sich selbst aber nicht als im reinen Wortsinne komische Figur wahrnimmt, sondern stattdessen zutiefst überzeugt ist von seinem sittlichen Gewicht, von seiner innovativen Kraft, seiner von ihm selbst als tief empfundenen Wahrheit, seiner intellektuellen Strahlkraft, seiner blitzenden Intelligenz, seiner wegbereitenden Gestaltungskraft, seiner makellosen Eleganz und schattenwerfenden Präsenz. Wer also nur seinem eigenen Urteil rückhaltlos vertraut, seine monokulare Sicht auf die Welt als Durchblick missversteht, wer glaubt, dass er alles schon mal gesehen hat und ihn deshalb nichts mehr überraschen kann, der taugt nicht zum Komiker. Ja, eigentlich taugt so einer zu rein gar nichts. Außer vielleicht als Wandfliese in Feuchträumen oder als Sprudelstein in einem Aquarium voller Antennenwälse. Ich weiß, ich nehme noch mal einen Schluck vom Wasser, ich weiß, dass man das in der Parallelwelt der dunkelblauen Anzüge, also in Wirtschaft und Verwaltung, allgemein anders sieht. Der gute Komiker also lacht vor allen Dingen über sich selbst. Doch keiner ist immer nur komisch. Die meisten Leute sind sogar meistens unausstehlich. Viele sind vielfach durchgehend extrem langweilig und alle sind eigentlich überall überheblich, egoman und unsensibel. Entscheidend ist also, dass einem die paar Minuten, in denen man Spielball komischer Mächte ist oder einfach mal wieder zu blöd für irgendwas war, nicht entgehen. Und dass man sich ihrer nicht schämt oder sie holprig zu überspielen sucht, sondern als solche raren Momente als das begreift, was sie sind, nämlich als das Aufblitzen jener so oft beschworenen Gottähnlichkeit des Menschen. Als er uns, wie er immer wieder behauptet wird, nach seinem Ebenbilde schuf, hat er sich sicherlich mehrfach auf den Daumen gehauen. Und als der Schmerz dann nachließ, darüber sicher herzhaft gelacht und sich in diebischer Vorfreude auf die ganze unerhörte, pfostige Volltrotteligkeit, die von da ab nun in der Welt wohnen würde, die Hände gerieben. Ich privat bin, und er möge mir das verzeihen, nicht sicher, ob es ihn überhaupt gibt, aber die Existenz dieser unserer geradezu human inhärenten Generalverstoffelung, das Vorhandensein von Selbstironie ist für mich ein starkes Indiz dafür. Auch das haben die Fusselbärte, wie übrigens alle Orthodoxen aller Religionen, die Dogmatiker, Fanatiker und Frömmler neben vielem anderen, auch nicht verstanden. Humor ist wie die Liebe ein Geschenk. Und wer ein solches Geschenk zurückweist, ist im Baum der Evolution einige Hauptäste wieder herabgeklettert, daher Führerin und allgemein von nun an den Skrotalwanzen zuzurechnen, um mit Jodtinktur oder Wespenschaum zu bekämpfen. Denn wer nicht über sich lachen kann, liebt sich nicht. Wer sich nicht liebt, kann auch andere nicht lieben. Und wer andere nicht liebt, kann sich auch nicht zum Lachen drücken. Der Komiker braucht also neben einer Spur Talent und der Fähigkeit, sich vor wildfremde Menschen zu stellen und aus dem Schwitzkästchen zu plaudern, auch noch ein gerüttelt Maß an Menschenliebe. Was nicht immer einfach ist, stellt doch der Mitmensch in den meisten Fällen eine ungeheure Herausforderung an Toleranz, Geduld, Mitgefühl etc. pp. Dar und macht es einem wahrlich nicht leicht. Und das fängt schon in der eigenen Familie an. Die humorpflegenden und gelächtergenerierenden Bemühungen eines solchen radiophonen Kleinodes, wie es die Unterhaltung am Wochenende darstellt, können also nicht hoch genug geschätzt und geehrt werden. Und den Anstrengungen derer, die sie auf redaktioneller wie auf künstlerischer Seite mit Inhalten zu füllen suchen, sollte mit freundlicher und liebevoller Nachsicht begegnet werden. So lasst uns denn beten, dass der WDR diesen 50. Geburtstag der Unterhaltung am Wochenende nicht zum Anlass nehme, diese auch in den vorzeitigen Ruhestand zu verabschieden und durch eine Witzsendung mit Videopräsenz in den sozialen Netzwerken mit Baumarktwerbung als Pointentrenner zu ersetzen. denn Radio, das sich beim Radio machen filmen lässt, gibt ohne jede Not sein wesentlichstes Alleinstellungsmerkmal, nämlich das des Hörens ohne ein die Fantasie beschneidendes Bild und damit die ihm eigene Magie auf und wird so nicht nur einfach ein weiterer Misston im multimedialen Gegrunze, sondern zur Gänze obsolet, denn schlechtes Fernsehen gibt's schon zur Genüge. Ich musste nicht wissen, wie Heinrich Pachel aussah. Es reichte, seine Texte zu hören, der Inhalt zählt, nicht wie es aussieht. Schauen wir also beim 60. Geburtstag nach, wie viel Radio das Fernsehen noch übrig gelassen hat und wer dann wie, wann und über was lacht. Denn wir brauchen das Radio. Allein sind wir zu wenig. Und die Sache insgesamt sieht nicht gut aus. Das Kabarett und jene, welche es betreiben, mühen sich doch nach Kräften und das jeden Abend aufs Neue, und das kann ich bezeugen, Augen und Ohren des Publikums zu öffnen, auf dass das Licht der Erkenntnis einfalle in gewohnheitsverstaubte, general verdunkelte Hirnkästen, man Satisfaktion und Inspiration gleichermaßen mit nach Hause nehme und das Leben als solches dann reicher werde und reiner. Das klingt doch eigentlich ziemlich gut. In der Realität jedoch reicht der Einfluss des Kabarettisten, der Kabarettistin, des Kabarettistes ist es, selten über das Foyer des Hauses, in dem er oder sie sich gerade ereignet, hinaus. Ja, oft genug erschöpft sich die Strahlkraft des Künstlers bereits auf dem Toilettenabgang oder dem Weg zur Garderobe, sodass die meisten Besucher das Theater intellektuell vollkommen unbehelligt wieder verlassen, ja einige sogar deutlich dümmer aus dem Stadion gehen, als sie gekommen waren. Ist das nun der Moment des Verzagens, der Klage, des Lamentos, der Trauer? Aber ja! Und was bleibt? Ihnen? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht liegt die Hoffnung ja in den Händen der jungen Menschen. Also den wenigen unter Ihnen heute. Schon immer haben sich ja die Alten alteriert, daher der Begriff, und zwar über die jüngere Generation, deren vermeintliche sprachliche Verwahrlosung, sittliche Verrohung. Und als wir noch die jüngere Generation waren, haben wir damals solchem und ähnlichem Unfug hohnlächelnd die Stirn geboten und extra oft Alter zu unseren Freunden gesagt und ein Ey an jedes verfügbare Wortende gehängt, ey. Und wir haben uns geschworen, sollte nach uns je wieder eine Generation geben, was ja nicht sicher war, weil wir alle mit 30 längst tot sein wollten, sollte also es je wieder eine Generation nach uns geben, mit oder ohne unser Zutun, dann sollte diese neue Generation nicht unter dem Verdikt einer faschistoiden Sprachpolizei aufwachsen, sondern frei und ungezwungen jenes Wunderland, was wir Muttersprache heißen, erkunden dürfen. Da ist einiges schiefgelaufen. Ne? Oder ich bin inzwischen zu dem geworden, was mein Opa schon mal war. Beides finde ich äußerst beunruhigend. Unlängst, und das ist eine wahre Geschichte, und zwar im Detail wahr, was jetzt kommt, unlängst sprach ich mit einem Freund, der lange schon und leidenschaftlich als Lehrer arbeitet, ein Begriffspaar, das nur für jene ein Paradoxon darstellt, die ausdauernd und freiwillig in stabiler Bildungsferne zelten, und für die ein Paradox deshalb nur ein festlich geschmücktes Rindviech ist. Dieser Freund nun erzählte mir, dass er seine Schüler, darunter Angehörige aller nur denkbaren Geschlechter und Präferenzen, sowie gleich viele mit Migrations- wie mit Permanenzhintergrund, dass er also diesen gesellschaftlichen Querschnitt gebeten habe, man möge ihm doch schriftlich darstellen, was die jungen Menschen nach erfolgter Abiturprüfung denn nun im Leben anstrebten oder von demselben erwarteten. Nach Einsammlung der in 45 Minuten, in Worten 45, in Zahlen auch, nach Einsammlung der in 45 Minuten herzustellenden Pamphlete fand mein Freund auf 12, und das ist die lautere Wahrheit, also auf 12 von 16 abgegebene Zetteln nichts weiter als die Begriffe Fotze, Penis und Lutschen, die allerdings in allen denkbaren Reihenfolgen und Kombinationen sowie wahlweise in Englisch, zum Teil mit erläuternden Handskizzen in Mischtechnik versehen, womit die Kreativität der Verfasser aber auch ihren Zenit erklommen hatte. Mein Freund sah mich weitwund an, hauchte noch tonlos: Was soll ich nur tun? Ich muss doch 15 Jahre. Bevor er wortlos, aber krümelig zerfiel. Noch mitgenommen bestieg ich eine Straßenbahn ins Zentrum und wurde Zeuge, wie ein junger Mann oder etwas in der Art steif, basebekappt und offensichtlich auf dem Höhepunkt seiner Testikulanz, ergo stark genital gegängelt und darob zerebral-testosterös erheblich gedämpft, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Sack mit Fahrschein, wie also dieser junge Mann eine ihm offensichtlich völlig unbekannte junge Frau mit den Worten "Willst du ficken?" zu bezaubern suchte. Und anstatt diesem Haufen evolutionären Sondermülls mit einem gezielten Tritt sein Gemächt nachhaltig zu entsaften, fuhr sich die so angesprochene mit ihren weißrandigen, hart gelierten Nuttenschaufeln am Ende ihrer Finger durch das jetzt schwarz gefärbte Haupthaar, wechselte dann das sinnlos beschnallte und massiv verreißverschlusste Handtaschoid von einer Ellenbeuge zur anderen, stieß zwischen dem dentalen Dressurdraht ihrer Korrekturtrense und einem Kaugummi offenmundig schnaufend ein "Okay" mit zum Wortende ansteigender Betonung aus und verließ mit dem Entdecker an der nächsten Haltestelle die Bahn, ohne mit dieser subarschbackig schlaff behosten und enzephalitisch grinsenden semimaskulinen Mützenstütze auch nur ein weiteres Wort gewechselt zu haben. Vermutlich war beider Vokabelvorrat durch den brünstigen Dialog bereits auf Tage hinaus erschöpft. Au Backe. Damit das mal klar ist, ich liebe Kinder. Also so, wie man das darf. Ne? Aber es beunruhigt mich schon sehr, was mangels liebevoller Observanz oder wegen Fuchs am Bau aus ihnen zu werden vermag. Auch schätze ich im Prinzip das, was der Rüde hier dem Weibchen vorschlug, sehr, um nicht zu sagen äußerst. Und ich bin zudem der stabilen Auffassung, dass wenn alle solches öfter täten, deutlich weniger Zeit bliebe, Steuern zu hinterziehen, Omas auszurauben und sich einem ganzen Strauß anderer Paranoia hinzugeben. Aber ebenso bin ich der Meinung, dass die Anbahnung immer bereits Teil des Vollzuges sein muss. Ja, ist das Auspacken, ist doch schließlich auch das Schönste am Geschenk. Ich saß recht trübselig in der Straßenbahn. Ein Häufchen, nein, seien wir ehrlich, ein Haufen Elend, Morsch, Mürbe und Malat. Aber dann dachte ich, vielleicht lässt sich selbst hier was lernen. Immerhin hat er gefragt. Also vorher. Und obwohl ich nicht sicher bin, ob das Wörtchen Nein in seinem Sprachschatz, ein großes Wort für eine wenige Kupfermünzen, überhaupt existierte oder ob er es, wäre es geäußert worden, inhaltlich überhaupt hätte füllen können, aber er hat wenigstens gefragt. Vorher. Für Sie hörbar. Also eigentlich für alle hörbar. In der Öffentlichkeit. Eine Sache, die ich mich seinerzeit zu meiner Zeit, also in der schlimmen Zeit, nie und nimmer getraut hätte. Sie zu fragen, ob sie nie und nimmer. Weswegen ist er dann noch eigentlich nicht passiert. Oder erst spät. Oder viel zu selten oder wie auch immer. Und dann musste ich doch lachen. Sehr laut lachen angesichts der Vorstellung, ich hätte damals einfach so mal gefragt. Es ist also nicht alles schlecht. Wir lernen, wer fragt, muss mit jeder Antwort fertig werden, auch nicht der Erwarteten. Und wenn er schon fragen kann, dann ist es vielleicht auch möglich, den Weg zu einer angemessenen Formulierung zu ebnen, was wiederum dann die Chance auf eine positive Antwort erheblich erhöhte. Echauffieren und erheben wir uns also nicht, sondern seien wir zuversichtlich und packen wir es an. Lachen wir nicht nur privat, sondern öffentlich, in Bussen und Bahnen, Universitäten und Kindergärten, auf Straßen und Plätzen, an Tankstellen und Bethäusern. Und teilen wir uns mit, also auf, jetzt! Streiten wir für das Gute, das Schöne und das Wahre. Ziehen wir blank gegen rhetorische Gedankenarmut und geschmackliche Totgeburten, gegen sinnliche Verwahrlosung, gegen die Vertorkung des Gesprächs, gegen die Kompostierung des Kompliments, gegen die Verrohung der Verehrung, gegen die Veröffentlichung alles Privaten, gegen die Verachtung des Fremden, gegen Dumpfbichelei und Teilnahmslosigkeit, gegen die Lawinen von Scheiße, die sich durch die wirkliche, aber besonders durch die virtuelle Welt wälzen und unser aller Leben bis ins letzte Filament hinein durchseuchen, gegen den ganzen verdammten Rotz, der da draußen jeden Tag unwidersprochen in unser Leben geschissen wird, fordern wir sie heraus. Und eines fernen Tages vielleicht steigt ein junger Mann mit irgendeinem Hintergrund, den außer seiner Oma niemand wirklich interessiert, die übrigens zu Hause bei ihren Enkeln lebt und ihren Urlaub mit Freunden in Olpe verbringt, statt billige Flugreisen in irgendein sinistres Seniorenghetto auf Teneriffa zu unternehmen. Dieses fernen Tages also steigt vielleicht ein junger Mann in eine Straßenbahn und spricht zu dem überirdischen Geschöpf neben sich, das nun schon seit einer ganzen Weile still gefreit, nah an ihrem Ohr die Worte: Lasst mich der süße Windhauch sein, der das Gesträuch euch teilet und die Wiese dort mit Morgentau benetzt. Und sie wird ihren Schwanenhals sanft beugen, während ein Anflug zarter Röte ihre Wangen überhaucht. Sie wird ihm einen schwerliedrigen, glutvollen Blick schenken, in dem alles, was er sich je erträumte, verheißen ist. Und sie wird wogenden Busens, in das Mieder mit Mühe nur zu halten weiß, sagen: Ihr überrascht mich sehr, mein Herr. Ich kenne euch nicht einmal und dennoch sprecht ihr solche Worte ohne Scham, noch dazu zu einer Dame. Und in dem Moment, wo er sich tief enttäuscht abwenden will, wird sich ihre Hand wie ein Vöglein zart flatternd auf seinem Unterarm niederlassen und sie werden gemeinsam die Bahn verlassen und über das, was nun folgt, das schweigt des Sängers Höflichkeit. Aber so wird es sein, denn lasst mich der süße Windhauch sein, der das Gesträuch euch teilet und die Wiese dort mit Morgentau benetzt, klingt allemal besser als "Willst du ficken?" Doch die Zeit bis dahin lässt sich ohne Humor nicht aushalten. Zumindest wenn man mehr als 5 Gramm Hirnabtropfgewicht sein eigen nennt. Da braucht es die Humorarbeiterin wie den Humorarbeiter, den im besten Sinne Pointe gewordenen Aufschrei des Intellekts, den Muezzin, die Muezzinin der guten Laune, der oder die vom Minarett der Erkenntnis herab, das auch ein Kirchturm des Verstehens sein kann, lautstark gegen die allwaltenden Versuche von einer entfesselten Politeska und ihren geifernden Handlangern für dumm verkauft zu werden, ebenso wie gegen Verdummung, Teilnahmslosigkeit und Idiotie der Privattelevisionär in die Steinzeit zurückgedummten Peripher-Menschen anwettert. Gutes Kabarett hat keine Scheu und Leidenschaft genug, das gesamte Arsenal dessen, was man witzig nennen kann, nicht nur fruchtlos in Stellung zu bringen, furchtlos steht er, dann lies es auch. Nein, es sollte auch noch den Schneid besitzen, aus allen Rohren zu feuern, bis die Läufe glühen. Und wenn die Oma eine Umweltsau genannt wird, ist das keine Verunglimpfung jener Generation, die dieses Land wieder aufgebaut hat, sondern es ist die satirisch überspitzte Darstellung eines anmerkungswürdigen Verhaltens jener, die jetzt gerade mal Ende 50 sind und die werterodierende Schnäppchenjagd auf alles, ungeachtet aller Folgen, als einziges Lebensziel betrachten. Nur getroffene Hunde kläffen, und das auch völlig zu Recht. Natürlich gibt es dann immer irgendwelche Geschmacksblockwarte aus Witzbeton und moralinsaure Erzdiakone aus dem völkischen Winkel, die sich angesichts polemischer Überspitzungen und beißender Satire aufs Kümmergemächt getreten fühlen, wenn irgendwer irgendwen genau in jene Pfanne haut, in die er gehört. Die mit dem roten, mit dem hohen Rand nämlich, damit nichts rausflutscht. Wacker in den Wok damit! Das wesentliche Kennzeichen gelebten Spießbürgertums ist jene stramm verschraubte Engstirnigkeit und das Empfindlichkeitsgeseiere dieser leberwurstigen Leitkulturpropagandisten, die sich immer noch in bornierter Gedankenarmut über meinetwegen auch etwas verrutschte Späße zweifelhafter Qualität das Maul zerreißen, anstatt dem Kern des Spaßes auf den Grund zu gehen und die Wahrheit hinter dem Geklingel zu entdecken. Und die damit nur ihre eigene intellektuelle, bimmelkopfige Nachttischlampenhaftigkeit peinlich grell plakatieren. Dies ist der eindeutige Beweis dafür, dass all die Kollegen richtig liegen und noch jede Menge zu tun bleibt. Was den jammervollen Kulturwächtern oben unter anderem so unangenehm aufstieß, ist das, was ich so liebe, dass nämlich einer, der sein Mundwerk versteht, alle Spielarten der geistreichen Unterhaltung beherrscht und eben auch nicht vor dem Karlauer und der Albernheit zurückschreckt. Albern zu sein, etwas, was die Hochkultur oder deren Exegeten stets ablehnten. Albern zu sein bedeutet, spielen zu können. Zu spielen mit sich, den Umständen und der Sprache. herumzualbern ist etwas zutiefst Kindliches, Hochkreatives und Fruchtbares. Und so mancher heute gern zitierte Jahrhundertspaß ist aus der Alberei geboren. Und wenn einer albern kann, ohne die wesentlichen Dinge aus den Augen zu verlieren, wenn einer keinem Karlauer aus dem Weg geht und oft mit Tränen benetzter Wange, hilflos von stillem Gelächter geschüttelt, in irgendeinem Hotelfauteuil kauert, dann ist er, sie, es auf dem richtigen Weg für dich. Und Clark nahm die Gäbel, die ihm Vivian lieh. Denn man fliegt nicht mit der Bratsche, man kann auch mit dem Cello fahren. Das ist... Ja, lassen Sie es ruhig erklären vom Nachbarn. Kein Problem, ich habe ein munteres Klima hier im Räumchen. Das ist wunderbar und wärmt mir jenseits jeder leidenschaftlich vorgetragenen, staatstragenden Kritik mein einfaches Herz. Das Kabarett sollte, wie ich finde, die Erbse im duftenden Plumeau der Herrschenden, wie im kohlfurzsauren Fußballbettzeug der beherrschten Unbeherrschten sein, auf das sich all jene Wundliegen und hässliche, nässende Stellen am Gesäß davontragen, die Stigmata derjenigen, die glauben, wir und alles gehörte ihnen und keiner kriegt was ab. An diesen feuchten Flecken sollt ihr sie erkennen. Man spricht übrigens nicht von ungefähr, von trockenem Humor. Also Herrschaften, um jeden Preis weiterlachen, über alles und immer. Ich danke Ihnen. Du bist dran. Ja,
er spricht zu Ihnen, der Chef.
Nein, nein. Das war kein Spiel. Mann. Ja, bleib mal da.
Ja, natürlich. Gut in der Zeit. Gut gemacht. Danke, bitte, danke. Ich habe es.
Herzlichen Dank. Der Fahrer des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen F.
Ja, jetzt wissen Sie, warum ich mich auf den Abend gefreut habe. Und ich habe recht behalten. Tja, Mann, Mann, Mann.
Clark Gable hat mir meine Frau nicht verziehen, glaubst du? Bitte? Willst du das wirklich machen? Die Leute verstehen. Ich habe es, stimmt aus, hat sie keine Folter. Aber ich fand es. Clark Gable und Vivian Leigh in einem Satz. Ja. Das mach erstmal, das mach mal nach.
Nein, nein.
Meine Frau hat gesagt,
nein.
Lass es.
So weit gehe ich.
Bist du sicher, dass das. Lass es. Ich sag, Schatz, nein, lass es, sagt sie. Das ist wirklich, meine Frau hat einen ganz anderen Humor als ich. Also wirklich einen ganz anderen. Wenn sie lächelt, dann weiß ich, dass andere mit Möbeln werfen. Das heißt, ja, wirklich. Die hat immer so diese, ich gebe ihr vor der Premiere immer meine Programme zum Lesen. Am Abend vor der Premiere mit dem legendären Satz, lies und lach. Und dann sitzt sie da und verzieht keine Miene. Und ich weiß, ich muss mir morgen einen anderen Job suchen. Es hat keinen Sinn, es wird ein Desaster. Und dann gegen Ende sagt sie, haben wir eigentlich noch Mineralwasser im Keller? Und dann weiß ich, es könnte was werden, aber... Nicht sicher, es ist nicht einfach. Also, bitte, ich wollte mich nicht, das kam mir nur.
Naja, es,
ich könnte mir die Hände
waschen. War aufschlussreich. Ja. Ja, ich glaube,
ich habe auch keine
Frage.
Ist jetzt
auch sehr klug, wenn keiner eine Frage stellt, weil wer traut sich da noch,
nein, nein,
sein bescheiden Mundwerk zu öffnen?
Ich habe ja auch keine Frage an Sie, also insofern. Ja. Ich
würde auch sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin.
Ich freue mich.
Mit tiefem Dank.
Das war mir eine
Herzenserfüllung.
Ehre. Danke vielmals.
Ja,
danke.
Ich danke auch sehr.
Sehr gerne.
Und bevor Sie jetzt zum finalen Schlussapplaus tief einatmen, erlaube ich mir noch zu sagen, ich hätte mir gern erlaubt zu sagen, es geht weiter in der nächsten Woche. Das wird sicher anders, aber auch schön. Da kommt nämlich Asta Scheib, die Sie durchaus kennen sollten, wie so manch anderen, der hier schon war, und wird uns was erzählen über Karl Valentin. Und da die liebe Asta Scheib es immer sehr gut mit auch mir meint, was man nicht von all meinen Gästen sagen kann. Wird sie noch jemand mitbringen, nämlich die Susanne Weinhöppel, die auch eine Kabarettistin ist und jetzt wird da ein Herr in rotem Holzfällerhemd kräftige Zuckung bekommen, nicht nur Kabarettistin, sondern auch noch Sängerin und Harfenistin ist. Das ist für ihn eine... Ja, und die wird also auch hier sein und die beiden werden sie mit Karl Valentin vertraut machen auf sicherlich etwas neue, ungewöhnliche Art für sie, aber vielleicht wagen sie auch mal was an solch einem Abend und kommen einfach wieder. Darauf würde ich mich sehr freuen und danke Ihnen fürs heutige Kommen und danke ganz, ganz besonders Jochen Malmsheimer für diesen fulminanten Abend. Herzlichen Dank, schönen Abend Ihnen. Thank you.